Fragen mit den verschiedenen Gaben, die der Heilige Geist uns gibt. Und das werden wir nachher anschauen. Aber heute Morgen wollen wir jetzt miteinander die Frage anschauen, was ist Sünde und Lästerung gegen Heiligen Geist? Und es ist ein Text, wo Jesus in der Bibel dreimal nennt, oder die Evangelien schreiben ihn dreimal. Wir lesen in Matthäus, Markus und Lukas. Und ich würde heute gerne an diesem Text entlang gehen von Matthäus 12, 31 und 32, aber auch ein bisschen im Umkreis, die Bibel dabei haben, ist sicher gut, wenn wir miteinander dort gewisse Stellen noch anschauen können, weil ich nicht alle werden einblenden. Aber wir wollen doch mal diesen Text einfach so, einfach mal Blut auf uns wirken. Jesus sagt da, darum sage ich euch, er redet zu den Pharisäern, jede Sünde, ja sogar jede Gotteslästerung kann den Menschen vergeben werden. Das ist doch schon mal gut, oder? Nachher geht es aber weiter. Wenn aber jemand den Heiligen Geist lästert, wird ihm nicht vergeben werden. Und Vers 32, auch dem, der etwas gegen den Menschensohn sagt, kann vergeben werden. Wer aber gegen den Heiligen Geist redet, dem wird nicht vergeben werden, weder in dieser Welt noch in der kommenden. Ich weiss nicht, wie es dir mit dem Text aktuell geht oder vielleicht schon gegangen ist. Ich weiss, wie es mir als Jugendlicher gegangen ist, ist das für mich wirklich so ein bisschen ein Streckgespenst. Und ich habe dort versucht, heute ein bisschen darüber zu lesen. Weil eigentlich geht es dir ja mit diesem Text, je nachdem, vielleicht auch ein bisschen als Menschentyp, wie mit dem roten Elefant. Also wenn ich euch sage, stellt ihr jetzt ja keinen roten Elefant vor, oder? Ja, du kannst dich dem fast nicht erwehren. Und jetzt hier steht, lässt dir ja nicht der Heilige Geist und du denkst, habe ich jetzt schon einen lästerlichen Gedanken gehabt und viele Christen leiden oft an dem und denken, habe ich es echt jetzt schon gemacht? Und es gibt verschiedene Erklärungsversuche. Der eine Ratschlag ist auch, wenn du glaubst, dass du die Sünde gegen den Heiligen Geist gemacht hast, dann wirst du beruhigt, hast du sie sicher nicht gemacht, weil sonst würdest du gar keine Gedanken mehr machen. Sicher ein guter Ratschlag. Es gibt auch andere Erklärungsversuche, auch von namhaften Theologen. Die einen sagen zum Beispiel, dass die Sünde eigentlich nur für die Juden relevant ist. Wir können die Sünde heute gar nicht machen, sondern es war in der damaligen Zeit den Juden gesagt gewesen und die verschiedenen Umstände können so eigentlich nicht mehr wiederholt werden. So gilt es eigentlich nur den Juden. Andere meinen aber auch, dass es klar eigentlich nur an die Leitung, an die Pharisäer und die Schriftgelehrten gerichtet ist. Also die sich eigentlich in der Schrift haben auskennt und dass Jesus nur ihnen gegenüber die Aussage hat gemacht. Wir lesen hier in unserem Text nachher auch von in dieser Welt und in der kommenden Welt. Auch das wird unterschiedlich ausgelegt, was die einen sagen. Das hat zu der Zeit gegolten, wo Jesus gelebt hat. Und wo Jesus nachher ist gegangen, ist die Sünde in dem Sinn gar nicht möglich. Sie wird erst wieder möglich sein, wenn Gott sich wieder seinem Volk wird zeigen. Ich glaube, es liegt noch mehr hinter diesem Text. Wir können sagen, okay, das hat es nichts mit uns zu tun. Ich glaube, dann müssten wir über den Text noch nicht predigen. Aber ich glaube, es hat sehr wohl auch etwas mit uns zu tun. Aber wichtig ist, der Text nicht einfach so, wie wir ihn hier haben, einfach wie aus dem Textzusammenhang rauszureissen, um mal zu sagen, okay, hier, es gibt eine Sünde, die nicht vergeben werden kann, sondern mal zu schauen, in was für einem Umfeld steht er eigentlich. Und mir ist es heute Morgen wichtig, den Bogen noch ein bisschen weiter aufzutun. Gott hat sich auf verschiedene Arten zu verschiedenen Zeiten offenbart. Gott hat sich einem Menschen zuerst mal vorgestellt als Gott Jahwe. Und da lesen wir ja in unserem Text die Offenbarung Gottes und seine Lästerung, die vergeben werden kann. Wenn wir da den Text lesen, jede Sünde, ja sogar jede Gotteslästerung kann den Menschen vergeben werden. Jesus sagt eigentlich hier den Pharisäern, ihr könnt Gott lästern, so viel es ihr wollt. Ihr könnt Gott so lange ablehnen, Ihr könnt ihn verspotten, verachten. Ihr könnt ihn nicht ernst nehmen. Es wird euch vergeben werden. Und das Volk Israel hat ja immer wieder Gott in dem Sinn verspottet, gelästert. In dem, dass sie ihn haben abgelehnt, in dem, dass sie sich haben abgewendet von ihm und ihm den Rücken gekehrt haben und eigentlich gesagt, wir glauben nicht an dich. Wer bist du denn überhaupt? Und eigentlich so mit Gott ihren Spott getrieben haben. Ein typisches Beispiel sehen wir eigentlich auch beim Pharao. Obwohl das sich Gott so gewaltig offenbart hat mit diesen 10 Plagen, haben sie Gott ganz klar abgelehnt, also der Pharao, und hat nicht dem Gott glauben, hat ihm eigentlich gespottet und gesagt, wer bist du schon? Ich bin der Pharao, du bist nur Gott. Ich lasse das Volk sicher nicht ziehen. Oder Pharao hat sich geweigert, eigentlich an Gott zu glauben, ihn als den wahrzunehmen, der er ist. Und Jesus sagt hier, egal, wenn du Gott lästerst, wenn du ihn nicht akzeptieren willst als den, der er ist, es kann dir vergeben werden. Und nachher kommt die zweite Offenbarung. Und wir lesen dazu miteinander Galater. Galater 4, Vers 4 lesen wir, als aber die von Gott festgelegte Zeit kam, sandte er seinen Sohn zu uns. Christus wurde wie wir als Mensch geboren und den Forderungen des Gesetzes unterstellt. Er sollte uns befreien, wie wir Gefangene des Gesetzes waren, damit wir zu Kindern Gottes werden und alle damit verbundenen Rechte empfangen konnten. Also wir lesen hier, zur festgelegten Zeit hat sich Gott nicht mehr als Jahwe allein, sondern er hat sich offenbart durch seinen Sohn. Er hat seinen Sohn geschickt auf die Welt. Kennen wir alle von Weihnachten her. Zu dieser Zeit, wo Gott festgelegt hat, hat er sich in seinem Sohn uns offenbart. Und das ist die Frage, ja, wie hat er sich offenbart? Wie hat man feststellen, dass Jesus Christus, der Sohn von Gott war? Diese Frage hat ja auch der Johannes der Täufer gehabt. Er hat gesagt, ja, wie kann ich sicher sein, dass du der Messias bist? Er war im Gefängnis und hat doch langsam Zweifel bekommen und hat seine Jünger zu Jesus geschickt. Und wir lesen das gerade ein Kapitel vor unserem Text, Matthäus 11, 3 bis 5, wo der Johannes durch seine Jünger fragen lässt, bist du wirklich der Retter, der kommen soll? Oder müssen wir auf einen anderen warten? Und Jesus hat ihnen geantwortet, geht zu Johannes zurück und erzählt ihm, was ihr hört und seht. Und da nimmt Jesus Bezug auf eine Prophezeiung aus Jesaja 29, wo er nachher sagt, Blinde sehen, Gelähmte gehen, Aussätzige werden geheilt, Taube hören, Tote werden wieder lebendig und den Armen wird die rettende Botschaft verkündet. Und diese Wunder, diese Zeichen hat Jesus ganz klar aus der Messias ausgewiesen. Es gibt vor allem 3 Wunder, wo man hat, auch gerade als Schriftgelehrte und Pharisäer gesagt, wenn die werden eintreffen, an dem werden wir den Messias erkennen. Das eine ist zum Beispiel, wir lesen das in Matthäus 8 oder auch in den anderen Evangelien, ist eine Heilung von einem Aussätzigen gewesen. Und offenbar ist bis dann nie direkt einer geheilt worden. Und für die damalige Juden war die Meinung ganz klar, erst der Messias wird das Wunder tun können. Und in Matthäus 8 ist das passiert. Also auch in dem Text, der unserem Text vorausgeht. Es gibt nachher auch noch Heilung von einem Blindgeborenen. Und das ist spannend, dass der Blindgeborene nachher selber sagt, Johannes 9, 32 und 33, noch nie seit Menschengedenken hat jemand einem von Geburt an Blinden das Augenlicht geschenkt. Wenn dieser Mann nicht von Gott käme, hätte er das doch gar nicht tun können. Also hier ein Wunder, das eigentlich auf Jesus als Gottes Sohn hat hergewiesen. Und das dritte Wunder, und das ist wichtig in unserem Textzusammenhang, dass wir unseren Text verstehen, wo Matthäus 12, 31 und 32 drin steht, ist, Matthäus 12, 22 folgende. Der passiert nämlich auch so ein Wunder, wo Jesus als der Messias ausgewiesen hat. Und dort geht es um Dämonenaustreibung bei einem Taubstummen. Wir lesen dort im Vers 27, dass auch die Pharisäer konnten Dämonen austreiben. Aber sie konnten es nur tun, wenn sie den Namen erfragen konnten von demjenigen, der besessen worden ist, und nachher bewusst den Namen nennen konnten und den Dämon austreiben konnten. Bei einem Taubstummen ist das jetzt eine schwierige Geschichte. Darum hat das nicht funktioniert. Und die Pharisäer haben selber gesagt, wenn der Messias kommt, der wird auch sogar dort Dämonen austreiben können. Und das passiert nachher hier in unserer Begebenheit, in Matthäus 12, Vers 23, wo Jesus den Taubstummen von diesem Dämon befreit. Und wir lesen nachher, wie die Volksmenge reagiert hat im Vers 23. Die Menge war außer sich vor Staunen und alle fragten sich, ist er denn etwa der Sohn Davids? Ist er der versprochene Retter? Und eigentlich hätte jetzt die Pharisäer müssen sagen, es muss nicht sein. Aber Jesus hat einfach nicht in ihr Konzept hineingepasst. Sie hat das Gefühl gehabt, es weist zwar eigentlich alles auf ihn her, aber der passt uns einfach nicht. Weil der hat uns nicht so gern, der entlarvt uns. Und sie waren so ein bisschen in Zwickmühle innen. Und als die Pharisäer das hörten, das Volk hat gesagt, hey, das muss der Messias sein. Eigentlich hätten die müssen sagen, ja, Leute. Aber als geistliche Leitung haben sie gesagt, wisst ihr, wie der die Dämonen austreibt? Er tut es mit Hilfe von Beelzebub, dem Obersten der Dämonen. Sie haben irgendetwas gebraucht, dass sie können sagen, Leute, also so wie es aussieht, ist es nicht. Und ich sage, ja, das muss der Teufel selber sein, dass der das kann. Und darauf sagt nachher Jesus, nach einer Erklärung, die er sonst noch abgibt, die ich jetzt nicht darauf eingehen möchte, sagt er nachher, auch der im Vers 32, auch der etwas gegen den Menschensohn sagt, kann vergeben werden. Er sagt eigentlich der Pharisäer, selbst wenn ihr mich verlästert, selbst wenn ihr mich als Teufel herstellt, das, was ihr gegen mich sagt, auch das kann vergeben werden. Jesus sagt also in diesem Text, ihr könnt Gottes Offenbarung, Gott als Gott ablehnen, ihr könnt mich ablehnen, ihr könnt meine Botschaft ablehnen. Aber ich werde euch immer vergeben. Ich bin der vergibt. Und das Unglaubliche ist ja, er wird hier als Menschensohn genannt. Und gemäss Daniel 7 war das ein königlicher Titel. Und mit einem König bist du einfach nie so umgegangen. Also sonst bist du ein Kopf kürzer gewesen. Aber Jesus sagt, du kannst gegen mich reden, wie du willst. Selbst als der König. Ich werde dir wieder vergeben. Und das ist für mich so gross geworden, wenn wir das mal einfach auf uns wirken lassen und sagen, wir haben einen Gott, der vergeben will. Ich glaube, das müssen wir zuerst mal begreifen, bevor wir uns dann das andere noch detailliert anschauen. Und der ultimative Beweis sehen wir nachher am Kreuz. Er lässt sich von den Menschen verspotten, verfluchen, das Kreuz nageln. Und am Kreuz selber sagt er, vergib ihnen, Vater. Eine unglaubliche Bereitschaft zu vergeben. Ich weiss nicht, ob du auch schon mal so richtig verletzt bist worden, angespäut bist worden, verspottet bist worden. Und du hast einfach gesagt, hey, vergib dir von Herzen. Also mir geht das nicht so ring. Und Jesus sagt, ich vergibe. Du kannst Gott, der Vater, spotten. Du kannst mich als Sohn Gottes spotten. Aber ich vergebe. Bitte Jesus um Vergebung und er vergibt dir. Und das ist so gross. Das ist eigentlich Evangelium. Das ist das, was das Evangelium, was die Botschaft von Gott ausmacht, dass wir einen Gott haben, der vergeben will. Aber wie lässt sich das vereinbaren mit den zweiten Teilen vom Vers 31 und 32? Die Offenbarung durch den Heiligen Geist und seine Lästerung ist etwas, das nicht vergeben werden kann. Und das sagt Jesus sogar zweimal. Und ich dachte, ja, also einmal hat eigentlich auch gelenkt. Aber er sagt es im Vers 31, ihr könnt Gott verspotten, aber wenn jemand den Heiligen Geist lästert, wird ihm nicht vergeben werden. Ihr könnt den Menschensohn spotten, wer aber gegen den Heiligen Geist redet, dem wird nicht vergeben werden, weder in dieser Welt noch in der kommenden. Gott hat sich also als Gott Jahwe offenbart, er hat sich als Jesus offenbart, als Sohn Gottes. Und Gott hat sich als mit seinem Geist offenbart und ein Mensch immer wieder eins versucht zu sagen und zu sagen, kommt zu mir, kommt in Beziehung, das ist eure Bestimmung. Und das war letztendlich auch das, wieso der Heilige Geist kam. Gott hat Gottes Geist geschickt, dass er den Menschen die Augen öffnet. Und das lesen wir ja an Pfingsten. Am Pfingsten hat sich Gott offenbart für alle Menschen durch seinen Geist. Und der Petrus, voll Heiliger Geist, sagt dort in Apostelgeschichte 2,38, kehrt um, erwiderte Petrus, und jeder von euch lasse sich auf den Namen von Jesus Christus taufen, dann wird Gott eure Sünden vergeben und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes bekommen. Petrus ist eigentlich hier, redet durch Gottes Geist das, was Gottes Geist sein Anliegen ist. Für das ist Gottes Geist gekommen, für uns die Augen zu öffnen. Wir lesen das auch in einer Aussage von Jesus im Johannesevangelium, wo Jesus sagt, wenn der Heilige Geist kommt, wird er der Welt zeigen, dass sie im Unrecht ist. Er wird den Menschen die Augen öffnen für die Sünde. Für das ist Gottes Geist gekommen, für uns die Augen zu öffnen, dass wir trennt sind von Gott. Dass wir nicht mehr in einer Beziehung stehen, dass wir eigentlich nicht mehr der sind, wie es Gott ursprünglich gedacht hat. Aber wenn Gottes Geist kommt, dann wird er uns die Augen öffnen über unsere Sünde und wir können umkehren. Wir können sagen, jawohl, das will ich akzeptieren. Wir können auf das Reden vom Heiligen Geist Antwort geben. Und eigentlich heisst das, zu lästern gegen den Heiligen Geist, wenn wir dem Heiligen Geist sagen, nein. Wenn wir das nicht ernst nehmen, was Gottes Geist uns in unseren Herzen sagt, sagt, kehr um. Du bist auf dem falschen Weg. Tue Buss und kehr um und lass dein Leben verändern. Das ist die Sünde, die dem Menschen nicht vergeben werden kann. Wenn wir unser Herzen quasi wieder zurück zum Pharao verhärten und sagen, nein, ich will nichts von dem wissen. Da, wo wir nicht um Vergebung bitten, da wird uns auch nicht vergeben werden. Aber der, der sich durch den Heiligen Geist die Augen öffnen lässt, der darf Vergebung erfahren. Der darf letztendlich in Beziehung mit Gott kommen. Aber die letzte Konsequenz von der Sünde, von der Ablehnung Gottes, die uns durch den Heiligen Geist offenbart wird, ist der endgültige Tod. Und dabei geht es nicht einfach eben um einen lästerlichen Gedanken. Es geht hier nicht um ein einmaliges Widerstehen. Sagen, eigentlich wollte ich nichts wissen. Sondern Es geht um ein hartnäckiges Sagen, nein, mit dem will ich mein Leben lang nichts zu tun haben. Und selbst auf dem Totenbett, wo ich sage, nein. Aber da, wo jemand auf das Reden von Gottes Geist eingeht und sagt, mal, ich akzeptiere, dass ich ein Mensch bin, der das Ziel verfehlt mit seinem Leben, der nicht mehr in der Beziehung steht zu Gott, der darf Vergebung erfahren. Weil sonst hätten ein paar Leute schon in der Bibel ein bisschen Problem gehabt. Der Paulus war ja auch ein Pharisäer. Und er hat genau gleich gedacht wie seine anderen Leute, die wir in Matthäus 12 lesen. Und sagen, das muss, der Jesus, das muss einer sein, der mit Dämonen quasi als Belzebub, als Satan selber hat austrieben. Ja, wie ist jetzt das mit dem Paulus? Hat er jetzt Sünde gegen den Heiligen Geist begangen? Oder auch Peter, der so klar Jesus verleugnet hat und gesagt, nein, zu dem gehöre ich nicht. Es geht nicht einfach um eine einmalige Aussage, sondern es geht vor allem um unser Herz. Unser Herz parat umzukehren. Und das haben die beiden Männer separat gewesen, irgendwo in ihrem Leben wieder umzukehren und auf das Reden vom Heiligen Geist ihren Herzen eine Antwort zu geben und zu sagen, ich tue Buße und kehre um. Und haben so nicht mehr länger das Drängen vom Heiligen Geist verleugnet oder gelästert oder abgelehnt, sondern sind parat gewesen, Gott zu lassen. Es ist ja spannend, was der Paulus selber sagt im Brief an Timotheus, 1. Timotheus 1, 12 bis 14, wo er ihm schreibt, Timotheus, ich danke unserem Herrn Jesus Christus, der mich stark gemacht hat und für treu erachtet hat und in das Amt eingesetzt hat. Mich, der ich früher ein Lästerer, ein Verfolger und ein Frevler war, aber mir ist Barmherzigkeit widerfahren, denn ich habe es unwissend getan in Unglauben. Es ist aber desto reicher geworden, die Gnade unseres Herrn samt dem Glauben und der Liebe, den Christus Jesus ist. Der Paulus hat es erlebt. Er war der, der eigentlich mit diesen Pharisäern ganz klar gesagt hat, das kann nicht der Sohn Gottes sein. Er hat sogar Christen verfolgt bis aufs Blut. Er hat sie umgebracht, hat sie gesteinigt. Er hat es nicht wahrhaben. Und da könnte man sagen, also der hat jetzt definitiv Sünde gegen den Heiligen Geist. Nein, er war bereit, auf das Reden Gottes, letztendlich auch auf das Drängen vom Heiligen Geist, Antwort zu geben, umzukehren. Dort, wo ihm Jesus vor Damaskus begegnet ist, hat Gottes Geist ihm wirken und er war bereit, umzukehren. Aber wer dauerhaft das leugnet und sagt, das kann nicht sein, der wird letztendlich Konsequenzen müssen tragen und macht die Lästerung gegen den Heiligen Geist, indem er nicht akzeptiert, was Gottes Geist wirken will, nämlich uns zur Umkehr führen. Ganz kurz gesagt, die Sünde gegen den Heiligen Geist ist es nie zu bereuen. Ist es nie, Jesus letztendlich auch Gottes Geist in unserem Leben Raum zu geben, ganz kurz nicht umzukehren. Aber die Botschaft vom Evangelium ist eigentlich Umkehr und Vergebung dürfen wir leben. Darum ermutigt auch eventuell der Paulus im Hebräerbrief, ich weiss nicht, ob es wirklich von Paulus her ist, aber dort lesen wir Hebräer 3, 15, wenn ihr heute die Stimme Gottes hört, wir können hier sagen, durch die letzte Offenbarung Gottes, durch seinen Geist. Wenn ihr vernehmt, dass Gottes Geist euch zur Umkehr drängt, dann verschließt euch seinem Reden nicht wie damals, als gegen ihn rebelliert wurde. Wir sind eingeladen, dem Drängen von Gottes Geist nachzugeben. Eben umzukehren. Oder wie wir es im Johannesevangelium lesen, 1. Johannes 1, Vers 9, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, wenn wir umkehren, So ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Und noch gewaltiger ist, wir lesen im Johannes 1,12, all denen jedoch, die ihn aufnehmen, alle, die Umkehr gemacht und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Wir dürfen Gottes Kind werden. Da, wo wir umkehren, dürfen wir Gottes Kind werden und dürfen Vergebung erleben. Und Vergebung ist nur dem nicht gewährt, wo die Vergebung nicht will. Wo auf das Drängen vom Heiligen Geist nicht Antwort gibt, sondern eigentlich durch sein Verhalten ihn lästert, ihn ablehnt und nichts mit ihm zu tun hat. Und alle anderen dürfen eigentlich auf den Schoss von ihrem Vater, vom himmlischen Vater hocken und sich freuen und sagen, hey, ich bin angenommen, ich darf eine Beziehung haben, ich darf mit dem Gott ewig Beziehung haben. Und nichts kann das zerstören, nichts kann es kaputt machen, wie uns der Paulus im Römer 8 sagt. Und keine Sünde mehr kann uns trennen von diesem Gott. So gewaltig. Und darum müssen wir nicht Angst haben vor dieser Sünde vom Heiligen Geist, wenn du umgekehrt bist. Sondern darfst du wissen, ja, die Vergebung erfahren. Und die Sünde in unserem Alltag werden uns nicht mehr trennen von diesem Gott. Und dort merke ich, manchmal haben wir vielleicht ein kleines Problem, darum möchte ich da am Schluss noch auf das eingehen. Umkehr und Vergebung. Dass wir Jesus aufnehmen, das ist die eine Geschichte. Aber uns passieren ja so viele Sachen, auch Sünden, die sich einfach in unserem Leben eingenistet haben. Ich würde sagen, es sind noch ein bisschen Altlasten, die wir müssen irgendwo entsorgen. Aber das ist so genial, ich darf immer wieder zu Jesus kommen und sagen, Herr, ich bin noch nicht ganz so, wie du mich gedacht hast. Ich hatte da wieder einen Gedanken, der nicht richtig ist. Vielleicht gegen eine Person, vielleicht gegen eine Situation. Ich habe etwas da, das falsch war. Und ich darf das Jesus bringen um Vergebung bitten. Und ich glaube, auch dieser Schritt ist immer wieder wichtig. Das sichert uns nicht der Himmel, weil der Himmel sichert uns Jesus durch das, dass er gestorben ist. Aber da, wo wir nicht nur die Sünde, dass wir getrennt sind von Gott, bekennen und umkehren, sondern auch immer wieder die Tatsünden, die uns tagtäglich passieren, umkehren und Buße tun. Da wird unser Leben verändert oder die Bibel redet auch von Heiligung. Da wird unser Leben immer mehr in sein Ebenbild umgewandelt. Oder viel mehr umgewandelt sind wir schon, aber es wird sich immer mehr widerspiegeln durch unser Leben. Und ich stelle immer mehr fest, dass wir so als Christ oft so unterwegs sind und sagen, ah, es ist gut, ich komme in den Himmel, ich habe eigentlich das Heil auf sicher und das hast du auf sicher. Aber dass wir eigentlich nicht mehr parat sind, auch da, wo uns Schuld in unserem Leben passiert, die auch wirklich anzugehen. Vielleicht sagen wir noch, danke Jesus, hast du es vergeben. Ah, er hat es vergeben. Aber es kommt mir nachher manchmal so vor, wie der Opferkult, den John uns am Karfreitag mit reingenommen hat, wo das Volk zwar hat äusserlich ein Ritual gemacht und gesagt, ah, es tut uns leid, aber innerlich mit dem Herz gar nicht sind mitgegangen und keine Veränderung mehr stattgefunden. Und da, wo wir einfach auch Sünde in unserem Leben nicht wirklich ernst nehmen, da machen sie uns kaputt. Die Bibel sagt uns ganz klar, sie können uns nicht trennen von Gott. Aber sie können unser Leben nach wie vor zerstören. Sie beeinträchtigen zum einen unser geistliches Leben. Da, wo wir Sünde nicht wirklich von Herzen bekennen und auch parat sind, dass Jesus uns darin verändert, durch seinen Geist uns neu macht. Da müssen wir uns nicht verwundern, wenn der Hunger nach Gottes Wort abnimmt, wenn die Freude seinem Wort abnimmt, wenn die Offenheit für sein Reden abnimmt. Weitere negative Folgen geben sich aber auch im seelischen Leben. Da, wo Freude abnimmt. Da, wo immer mehr Angriffsfläche entsteht, für Sorgen, für Ängste. Es fällt auch schwerer, den Lügen von Satan zu widerstehen. Man merkt es vielleicht auch selber oder vielleicht der Ehepartner, wenn wir immer gereizt sind, ungeduldig und nicht mehr aus dieser Kraft von Gott aus erleben. Aber auch auf der physischen Ebene. Nicht jede Krankheit ist vor Sünde, durch Sünde bedingt. Aber Sünde, die nicht bekannt wird, die macht krank. Es ist ja spannend, dass der David von dem redet im Psalm 32. Solange ich meine Schuld verschwieg, wurde ich von Krankheit zerfressen. Den ganzen Tag habe ich nur gestöhnt. Tag und Nacht lastete deine Hand auf mir. Da verging mir aller Lebensmut und ich verlor jede Kraft wie unter stechender Sonnenglut. Dann endlich bekannte ich dir meine Sünde, meine Schuld verschweige ich nicht länger vor dir. Ich sage, ich will dem Herrn alle meine Vergehen bekennen. Und du, ja, du befreist mich von der Last meiner Sünde. Damit die Sünde nicht eine negative Konsequenz hat in unserem Leben, ist es immer wieder wichtig, sie zu bekennen. Und nicht einfach nur so, merci Jesus, und jetzt gehen wir flott weiter. Sondern wirklich auch Buße zu sagen, Jesus, es ist nicht in Ordnung. Es ist nicht in Ordnung, der Gedanke. Es ist nicht in Ordnung, das, was ich hier da habe. Oder das, was ich hier angeschaut habe, mit dem, was ich meiner Gedanken mich gefüllt habe. Es ist nicht das, was du für mich gedacht hast. Und Herr, schenk du mir Kraft oder schenk mir vielleicht auch jemanden, der mir hilft, dass ich dort in deinem Willen weitergehen kann. Und Jesus will mehr als vergeben. Er will uns verändern. Und dazu lässt Gott uns ein. Gott ist ein Gott von der Vergebung. Bis zum letzten Augenblick. Und wir müssen uns keine Angst machen. Oh, habe ich die Sünde gegen Heiligen Geist gemacht? Die Sünde gegen Heiligen Geist ist letztendlich nicht wollen umzukehren. Nicht wollen dem Drängen von Gottes Geist nachzugeben, in eine Beziehung mit Gott zu gehen. Und der zweite Aspekt, den ich jetzt noch angeschaut habe, ist, wenn wir nachher in dieser Beziehung mit Gott viele Sünden einfach zu unserem Alltag werden. Das wird uns nicht trennen, es wird uns auch der Himmel nicht kosten. Aber es wird uns in unserem Leben etwas berauben, viel Kraft, viel Freude im Christsein. Und ich glaube, wenn wir Christen manchmal als vielleicht nicht so fröhliches Volk überkommen, hat es manchmal damit zu tun, dass wir vielleicht zu vieles anstehen in unserem Leben, in unserem Alltag. Wo wir nicht wirklich angehen, wo wir sagen, oh, ich bin ja schon gerettet. Und ich wünschte mir, dass auch das Thema Seelsorge vielleicht wieder mehr das Thema wäre. Lebensberatung. Menschen, die sagen, hier sind Punkte in meinem Leben, wo Jesus nicht Freude hat. Und ich mag nicht länger jeden Tag oder alle Woche wieder mit dem gleichen Thema kommen, sondern ich will das durch ihn in meinem Leben verändern. Ich weiss nicht, wo du heute bist. Vielleicht haben wir Leute, die noch gar nie umgekehrt sind zu Gott. Die wirklich, wir können wortwörtlich sagen, in der Gefahr sind, die Sünde gegen Heiligen Geist zu machen. Weil sie das Drängen von Gottes Geist umzukehren, in eine Beziehung mit Gott zu kommen, noch gar nie erlebt haben. Und dann kann ich dir sagen, der 16. April könnte für dich heute eine Geburtstagsparty werden. Weil Jesus auch heute immer noch einlädt und sagt, hey, komm zu mir. Und er ruft durch seinen Geist in deinem Herzen und sagt, hey, kehr um. Er will dir das offenbaren, was in deinem Leben falsch ist und sagen, du bist in die falsche Richtung unterwegs, kehr um, nimm das an. Und dann darf das heute passieren. Dann darfst du dich bei mir melden nach dem Gottesdienst oder darfst du mir nächste Woche mal anrufen und wir feiern zusammen Geburtstag, den zweiten. Und zwar einen, wo Engel im Himmel werden ein Fest feiern, die größere Party, als wir sie hier überhaupt machen können. Hast du auf das Drängen von Gottes Geist schon Antwort gegeben? Dazu lade ich Gott heute ein. Und lebst du, wenn du hast auf das Antwort gegeben hast, wie ein David, auch als Mensch, der immer wieder das, was im Alltag, als Alltagssünder passiert, bekennst du dich immer wieder und erlebst du, wie Gott dich immer mehr verändert, dich frei macht. Nicht nur frei macht zu einem neuen Leben, sondern auch frei macht, damit die Sünde nicht dein Leben bestimmt. Wo du wie David kannst sagen, wo ich die Sünde habe bekannt. Vielleicht mit jemandem zusammen. Da durfte ich erleben, wie durch meinen Körper etwas ist passiert und ich befreit geworden. Vielleicht sogar von Krankheit. Und das wünsche ich mir, dass wir Christen nicht nur vom Himmel jubeln, sondern von dem Gott, der uns immer mehr zu den Menschen lassen werden, die er uns sieht. Wo nicht mehr von Sünde bestimmt werden in ihrem Alltag. Ich weiss, das werden wir das Leben lang nie ganz los. Aber immer mehr. Und durch das als Menschen auch in dieser Welt gesehen werden, wo es wirklich Gott widerspiegelt. Ich lade dich heute Morgen ein, dir zu überlegen, wo du stehst und welchen Schritt möchtest du tun. Und ich lade jeden ein, die Vergebung von Gott anzunehmen und nicht irgendwo am Ende vom Leben zu stehen und wirklich die Sünde gegen den Heiligen Geist, wie sie in meinem Verständnis sie eigentlich ist, zu tun, indem er das Angebot ablehnt. Gott sieht uns. Gott sieht deine Situation und möchte mit dir einen Schritt weiterkommen. Vielleicht gerade heute, am 16. April. Und wenn jetzt Gottes Geist zu dir redet und sagt, hey, hier wäre ein Punkt in deinem Leben, entweder mal die Umkehr zu Gott oder vielleicht etwas, wo du merkst, da möchte ich nicht einfach nur immer um Vergebung bitten, aber es geht nicht, sondern da möchte ich einen Schritt weiterkommen, dann macht es heute fest. Ich möchte einen Moment noch vor Stille geben und werde nachher mit Gebet abschließen. Und in dieser Zeit kann die Band vorkommen. Und nachher wollen wir miteinander einen neuen Song singen, der eigentlich auf die Jahreslosung geht. Gott sieht mich. Er sieht dich, wo du bist. Und er lässt dich ein und sagt, komm. Komm, ich möchte dir vergeben und dir neues, verändertes Leben schenken. Nehmen wir uns einen Moment Zeit für Stille. Ja, himmlischer Vater, du hast uns offenbart als der Jahwe, der Gott, der ist, der ist und der ja in Ewigkeit wird sein. Und du bist immer wieder abgelehnt worden. Und himmlischer Vater, du hast uns dich offenbart in Jesus Christus. Danke, Jesus, bist du als Sohn Gottes auf die Welt gekommen und hast uns offenbart und nicht nur hast dich als der Messias offenbart, sondern du hast uns letztendlich das Grösste gegeben in dem, dass du ans Kreuz gegangen bist und für uns bist gestorben. Und du hast uns den Heiligen Geist zurückgelassen, der uns die Augen öffnen soll für die Schuld in unserem Leben. Dass wir an dieser Bestimmung, die Gott, unser Vater, eigentlich für uns hat, vorbeigehen. Und der Heilige Geist, danke Heilige Geist, dass du uns drängst und uns immer wieder Sünden aufdeckst. Danke, Jesus, dass du durch ihn zu uns redest und uns aufrufst, umzukehren und zum Vater zu kommen. Aber da, wo wir diesen Schritt schon gemacht haben, uns auch immer wieder Alltagssünden aufdeckst, damit wir immer mehr dürfen das Bild von dir, himmlischen Vater, widerspiegeln und immer mehr dürfen in dein Bild verändert werden. Himmlischer Vater, ich möchte dir danken euch für deine Vergebungsbereitschaft. Auch wenn wir heute ein schwieriges Thema angeschaut haben, wenn ich plötzlich gemerkt habe, es ist gar nicht so schwierig. Wenn wir es im Textzusammenhang, in all diesen Zusammenhängen anschauen, plötzlich zu merken, deine Vergebung ist vor allem das, was hier gross wird. Also Gott, der will vergeben, aber der letztendlich nicht vergeben kann, wo wir nicht parat sind, zum Umkehren. Und darum möchte ich bitten, dass wir wirklich auch da, wo du durch deinen Geist zu uns geredet hast, wirklich auch parat sein, diesem Reden nachzugehen. Vielleicht heute die Umkehr machen zu dir. Aber vielleicht auch kleine Sachen, die uns unser Leben berauben wollen. Einfach mal bekennen. Vielleicht auch Hilfe in Anspruch nehmen, damit du kannst Veränderung schaffen und schenken. Wir wollen dich loben und preisen und dir danken. Auch für das, was du uns hier gibst. In deinem Sohn, durch den Geist. Amen.
Ja, wir dürfen diesen Song singen. Für die meisten wird es ein neuer Song sein. Er heisst «Der mich sieht». Und das ist ja die Jahreslosung. Genau, mehr Gott, der uns sieht. Genau, und wir Menschen, wir wollen gesehen werden. Wir wollen, dass jemand uns sieht. Und genau, ich weiss nicht, was das mit dir macht, wenn du weißt, dass Gott dich sieht. Es kommt ganz so ein bisschen auf dein Gottesbild drauf an. Ich weiss nicht, ob du einen strafenden Gott hast, oder ob du einen liebenden Vater hast, oder ob du noch Sachen hast, die vielleicht noch zwischen dir und Gott sind. Macht euch mal Gedanken während diesem Lied, was macht das mit euch, wenn ihr wisst, dass Gott euch sieht. Und seid ganz ehrlich mit ihm, kommt vor ihn. Genau, lasst es auf euch wirken, wir nehmen das. Und für alle, die am Livestream macht das auch, überlegen euch, ja, was das mit euch macht, der Song. Ein Gott, mehr Gott, wo dich sieht, genau dort, wo du bist. Und genau, der Livestream wird dann abgeschaltet werden nach den nächsten zwei Songs. Cool, habt ihr reingeschaltet.